Ja, meine Damen und Herren, wir sprechen heute im Rahmen dieses Projektes Rotbart 100 über speziell einige rechtliche, juristische Seiten von Rotbart. Ich selbst, David Dürr, ich bin Jurist. Ich praktiziere als Anwalt und Notar im Wirtschaftsrecht. Ich bin auch Professor der Universität Zürich, wo ich jetzt zwar emeritiert bin, nicht mehr regelmäßig aktiv, aber nach wie vor interessiert, auch publizistisch und stets speziell interessiert an Themen, wie sie eben von Murray Rothbard virtuos behandelt wurden. Deshalb hat er mich schon lange sehr interessiert, Murray Rothbard, und deshalb jetzt aus juristischer Sicht vor allem einige Hinweise auf diesen wirklich herausragenden Wissenschaftler Murray Rothbard. Murray Rothbard war ja nicht Jurist, sondern Ökonom, und er wird so prominent dargestellt als libertärer Anarchokapitalist, in aller Regel in der Linie dieser österreichischen Schule der Nationalökonomie, die früher angefangen hat, Ende des 19. Jahrhunderts, dann sehr prominent mit Ludwig von Mises weiterentwickelt wurde. Von Mises, der dann aus politischen Gründen nach den USA auswandern musste und dort den jungen Murray Rothbard kennengelernt hat. Und Murray Rothbard war dann gleich begeistert von dieser libertären, sehr konsequent liberalen Haltung von Mises und hat das, ich würde sagen, noch konsequenter umgesetzt. Und jetzt, was speziell interessant ist, obwohl er immer von der ökonomischen Seite herkam, auch sehr viel ökonomisch geschrieben hat, kommt er sehr pointiert auch auf rechtliche Dinge zu sprechen. Und auch dies eben in seiner pointiert anarchokapitalistischen Art und Weise. Also nicht einfach laissez-faire, Liberalität, das ist ja auch gut, irgendwie möglichst wenig Staat, sondern konsequent kein Staat. Und ganz konsequent gerade in Themen des Rechts, also dort, wo man bisweilen meint, auch aus liberaler Sicht, das wären halt doch dann gewisse Kernaufgaben des Staates. Da sagt Murray Rothbard ganz klar, nein, gerade nicht. Der Staat ist nicht nur nicht nötig im rechtlichen Belangen, sondern er ist ein Widerspruch zu Grundnormen des Rechts. Murray Rothbard, der wurde 1926 geboren, deshalb ja das Projekt Rothbard 100. Er ist relativ jung gestorben, war irgend wenig über 70, hätte sicher noch weiter gearbeitet und noch weitere interessante Bücher geschrieben. Er hat unglaublich viel publiziert. Und was noch auffällt, er hat so ganz kleine, knackige Artikel geschrieben. Den ersten, den ich wie ich auf ihn gestoßen bin, das waren irgendwie 5 oder 6 Seiten über die Gesellschaft ohne Staat. Also das ist wirklich eine komprimierte, virtuose Darstellung seiner Grundgedanken. Aber er hat auch Bücher geschrieben mit über 1000 Seiten. Und zwar dann wirklich in Kleinbuchstaben und mit wissenschaftlichem Apparat. Also ich glaube, in einer professionellen Wissenschaftlichkeit, die man suchen kann. Also jedenfalls, das ist das eindrückliche Werk dieses Ökonomen, die aber sehr, sehr klar immer auch aufs Juristische kam. Und aufs Juristische jetzt, da ist vor allem, das noch interessant, wie er das war so quasi wie das Besondere, das zu Ludwig von Mises noch dazu kam. Ludwig von Mises war in ökonomischer Hinsicht wirklich sehr konsequent staatsablehnend. Er hat gezeigt, wie staatliche, vielleicht gut gemeinte ökonomische Modelle eben nichts taugen, wie sie nicht nur ineffizient sind, sondern auch illegitim, dass sie quasi moralisch nicht gerechtfertigt sind, auch entsprechende Fehlallokationen mit sich ziehen. Und Mises hätte aber immer noch gezögert zu sagen, dass eben diese sogenannten Kernaufgaben des Staates, Recht und Ordnung und diese Dinge, dass das eben auch privatisiert werden müsste. Es gibt bei von Mises gewisse erste Ansätze in dieser Richtung, auch das zu privatisieren, aber eigentlich nicht. Hingegen Rothbard, der kam dann und sagte, ja, und warum eigentlich auch nicht Sicherheit? Und warum nicht Justiz? Und warum nicht polizeiliche Dienste? Wenn es doch so offensichtlich ist, dass eben staatliche, kollektivistische Intervention der Legitimation und der wirtschaftlichen Effizienz und allem entbehrt, warum nicht auch bei diesen Staatsaufgaben, den typischen Staatsaufgaben, den vermeintlichen Staatsaufgaben, speziell des Rechts. Das war quasi sein Schritt, der bei von Mises noch gefehlt hat. Und das hat er dann virtuos umgesetzt. Irgend in einer immer sehr teilweise nüchternen wissenschaftlichen Sprache, aber dann auch sehr gerne provozierend und pointiert. Und da gibt es so verschiedene Themen, mit denen er sich da befasst hat, speziell eben zum Recht. Und da würde ich gerne jetzt ein paar Kostproben sozusagen noch geben. Oder einige Themen da aufnehmen. Es ist ja immer bei diesen Fragestellungen das Dilemma des Minimalstaats versus eben gar kein Staat. Und es gab in den Zeiten, als er aktiv war, als Wissenschaftler, gab es berühmte Minimalstaatler, Robert Nozick war ein solcher, und da hat er sich sehr mit dem angelegt und gezeigt, wie eben gerade der Minimalstaat, das Minimale im Minimalen ebenfalls noch diese illegitime Seite ist. In dem Zusammenhang hat er dann eben diese These entwickelt, dass der Staat für Rechtliches nicht nur nicht nötig ist, im Gegensatz zu diesen Minimalstaatlern, sondern dass es ein Widerspruch ist, dass der Staat, und das ist jetzt eben ein solches Thema, das er da sehr gerne in vielen Anwendungsfällen gezeigt hat, dass der Staat sich selbst in Widerspruch setzt zu den Regeln, die er als Staat propagiert und vorschreibt und auch durchsetzt, mit Gewalt durchsetzt. Also Dinge, die bei privaten strafbar wären, also nicht nur unzulässig, sondern sogar so unzulässig, dass es zu einer Strafintervention kommen muss, also nicht nur zivilrechtlich, kann man sagen, sondern sogar strafrechtlich, dass die beim Staat erlaubt sind. Und natürlich, es gibt vor allem da zwei Themen. Das eine sind Steuern, jemandem Geld wegzunehmen, einfach deshalb, weil er es hat. So und so viel Prozent vom Einkommen oder vom Vermögen in der Schweiz zum Beispiel. Das ist kein Grund. Beziehungsweise, wenn das jemand, eine Privatperson oder eine private Unternehmung machen würde, einfach deshalb jemanden wegzunehmen, weil er Einkommen hat, dann nehme ich ihm 10% weg und ich zwinge ihn dazu. Freiwillig mag es ja sein. Aber wenn er gezwungen wird, dann würde der Staat zu Recht das als Diebstahl qualifizieren und mit einer Strafe belegen. Und jetzt beim Staat, und das sagt dann Rothbard, was ist denn der Unterschied beim Staat? Natürlich, er geht dann darauf ein und sagt, ja, beim Staat sind dahinter irgendwelche kollektive Anliegen, weiß ich, die Sicherheit, die vom Staat produziert werden muss, oder Infrastruktur oder Gesundheitswesen, all diese Dinge. Aber er bleibt dann hartnäckig und sagt, ja, aber weshalb denn der Staat? Er zwingt ja auch seine Infrastruktur- und Sicherheitsangebote auf. Er verhindert, dass man Alternativen beanspruchen kann, dass da quasi ein Wettbewerb besteht. Also ist auch die Begründung, die der Staat braucht, um dann Steuern zu erheben, seinerseits wieder auf der Basis eines solchen Missbrauchs seiner monopolistischen Stellung. Also Steuern sind Diebstahl, Das ist ja mittlerweile bekannt, teilweise, aber auch ein Slogan, der durchaus vertreten wird, den ich auch vertreten würde. Also jedenfalls, der findet mit Rotbart einen relativ frühen Vertreter, der das sehr pointiert formuliert hat. Gewaltanwendung, das ist sein nächster Punkt. Gewaltanwendung, also es gibt ja Gewaltsituationen, nicht? Und das typische staatliche Zugang ist ja, damit da nicht alle gegen alle gewalttätig vorgehen, braucht es den Leviathan, dem gibt man alle Gewalt ab, er hat dann dafür alle und nur er kann Gewalt anwenden, wenn es dann mal nötig wird, dann soll nur er das machen dürfen, alle anderen nicht, das ist das Gewaltmonopol. Und da hat er sich sehr dezidiert und auch von den Grundlagen her dagegen gewehrt. Er hat nicht einfach gesagt, das sei ein Monopol, das dann missbraucht wird. Natürlich auch, das ist immer ein großes Thema. Aber er hat sich wirklich mit wissenschaftlicher Unbefangenheit an das Thema Gewalt herangenähert und hat gesagt, Gewalt, das ist eine Realität. Er ging immer vom effektiven Verhalten des Menschen aus. Da ist immer auch Gewaltpotenzial drin. Das ist da drin wie eine Natursubstanz. Also Gewalt ist in der Gesellschaft drin, eingebaut. Und zwar, es gibt die offensive, die aggressive Gewalt. Aber entsprechend, so quasi Aktio gleich Reaktio, es gibt auch die defensive Gewalt. Gewalt an sich ist gut oder schlecht, ist gar nicht das Thema. Es ist präsent, aber es gibt unterschiedliche Richtungen von Gewalt. Und das macht den Unterschied, ob Gewaltanwendung legitim oder illegitim ist. Er weicht gar nicht der Frage aus, dass es manchmal gar nicht so einfach zu beurteilen ist, wer ist jetzt der Angreifer und wer der Verteidiger. Es kann komplexe Situationen geben, wo das gar nicht so einfach ist. Aber das Kriterium ist halt trotzdem. Dann muss man sich dieser Schwierigkeit stellen und muss dann schauen, ist das jetzt der Täter und ist der andere das Opfer oder ist umgekehrt. Jedenfalls, worauf er hinaus will, ist, Gewalt ist nicht per se schlecht. Es ist auch nicht per se gut, aber es ist ein Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft und speziell jetzt das Recht sollte mit diesem Phänomen geschickt und zutreffend umgehen. Und auch da wieder, der größte Fehler ist, wenn jetzt der Monopolist kommt und sagt, ich nehme das alles raus, weil bezeichnenderweise missbraucht er das dann eben, aber vor allem, er macht eine völlig verkehrte Übungsanlage. Er kann es nicht rausnehmen. Es ist da drin. Also hat das Recht eigentlich die Funktion, mit dieser Subtilität von Angriff oder Verteidigung geschickt umzugehen, Mechanismen zu entwickeln, die diese Unterscheidung machen können, die das auch irgendwie verlässlich in Verfahren und so weiter dann irgendwie umsetzen können. Auch bei den Verfahren legt er wieder Wert darauf zu sagen, auch diese Verfahren dürfen nicht bei einem Monopolisten liegen. Also der Staat, der Gesetze erlässt, um zum Beispiel solche Fragen zwischen Täter und Opfer zu regeln, ist der falsche Agent, betont er immer wieder sehr. Und was da noch interessant ist in diesem Gewaltzusammenhang, ist, wie er einen großen Vorteil in der Rechtstradition des Common Law sieht. Also er ist zwar Ökonom, aber auch sehr belesen in den juristischen Zusammenhängen und er kennt die ganze Common Law Tradition, die aus England kommt, aber auch in den Vereinigten Staaten eine große Rolle spielt. Und die Common Law Tradition, wie auch das Wort sagt, das gemeine Recht, das gab es auch in der Aufklärung in Europa, das Gemeinrecht, das ist das, das eben nicht statuiert wird, sondern das gemeinhin gilt, nicht? Das Common Law ist bezeichneterweise nicht in staatlichen Gesetzen festgehalten, sondern ergibt sich aus richterlicher Rechtsprechung. Und diese Rechtsprechung ist sehr bewusst, also die ist nicht einfach so, wie es gerade kommt, sondern die schaut auch immer drauf, was gab es schon für Präjudizien, das ist sehr wichtig. Sie versetzt sich sehr in den Fall, in die Interessenlage des Falls und versucht daraus, also aus den Gegebenheiten des Konflikts, Kriterien zu entwickeln, die dann hilfreich sind, vielleicht für nächste Konflikte. Also das ist diese bewusst dezentrale, man kann auch sagen bottom-up oder zumindest auf Augenhöhe ausgetragener Ansatz des Common Law im Gegensatz. Das ist auch generell bekannt in verschiedenen Rechtstraditionen. Man spricht dann vom kontinentalen Ansatz. So historisch ist der Common Law Ansatz, der ist quasi auf der Insel England und dann USA verbreitet, werden den kontinental, also in Europa. Dort ist diese Kodex-Tradition stärker seit dem 19., 20. Jahrhundert, dass Staaten eben Gesetze erlassen und das Recht gilt dann, weil der Staat es angeordnet hat. Das ist diese Optik. Und die sieht Rothbard ganz klar als die illegitime, während die Common Law Tradition, das ist das, sagt er, wo dieses Gewaltelement viel geschickter und richtiger und zutreffender umgesetzt wird. Überhaupt ist er in der geschichtlichen Herleitung ist er sehr virtuos. Also im Zusammenhang mit diesen Common Law Aspekten kommt er auch sehr fundiert auf das Naturrecht zu sprechen. Und jetzt das Naturrecht, das ist ja auch bei uns ein Begriff, mit dem setzt sich Rothbard sehr, sehr belesen auch und auch historisch sehr belesen auseinander. Wir kennen den Begriff ja auch, Naturrecht. So landläufig, nicht? Da sagt man, das ist dann nicht das Recht, das positive Recht, das im Gesetz steht, sondern das natürlicherweise da ist. Es ist auch rechtshistorisch eine Zeit, als man nicht mehr von göttlichem Recht ausging, sondern immerhin von Naturrecht. Es war aber auch die Optik, quasi man schaute auch ein bisschen nach oben. Das ist irgendwie ein Gesetz, das sind Gesetze, die über allem schweben und die man dann anwenden muss auf Konflikte in der Gesellschaft. Das ist dieser Naturrechtsgedanke. Und es gab auch da eine entsprechende wissenschaftliche Verbreitung, auch Umsetzung in gewisse Gesetze in einer Zeit. Naturrecht. Was Rothbard aber, was es ihm geht, ist nicht dieses Naturrecht, dieses natürlich am Himmel schwebende Gesetz, das man dann runterholt auf diese Erde. Es heißt zwar auf Englisch dann auch Natural Law, dieser Begriff, und der wird dann sehr schnell als Naturrecht übersetzt, aber wahrscheinlich ist das, was Rothbard meint, nicht was wir Naturrecht nennen, sondern was man natürliches Recht nennen könnte. Das hat mich auch sehr überzeugt, als ich begann, Rothbards zu lesen. Ich muss auch sagen, als ich auf ihn stieß, da war ich schon Hardcore-Anarchist. Lustigerweise hatte ich ihn bis dahin noch gar nicht gelesen, wahrscheinlich eben darum, weil er in der juristischen Literatur nicht bekannt ist. Er ist in der ökonomischen Literatur stärker, aber wie gesagt, auch da gibt's ganz interessante juristische Dinge. Also jedenfalls, als ich auf ihn stieß, irgendwie mit einem ersten Artikel, mit Büchern und so weiter, kam dann dieser Aspekt des natürlichen Rechts sehr klar zum Vorschein. Also er würde wahrscheinlich auch sagen und hat gewisse Äußerungen in die Richtung, das sind Gesetzmäßigkeiten, die eben gelten, weil sie da sind, weil das menschliche Verhalten so ist. Also er spricht dann auch von der sogenannten Praxeologie. Das ist die Wissenschaft vom menschlichen Handeln. Das ist sehr stark nach diesem Ludwig von Mises, aber von ihm auch weitergeführt worden. Also jedenfalls, es ist das Sein solcher Gesetzmäßigkeiten. Es geht nicht darum, das als gut oder als schlecht oder weiß ich was zu beurteilen, sondern wie funktioniert der Mensch? Und er funktioniert eben auch nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Auch seine Gedankenführung, also auch wenn er sich für gewisse Ziele entscheidet und so weiter, geschieht auch das nach gewissen Gesetzmäßigkeiten. Also jedenfalls, das trifft, wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, trifft das die natürlichen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Verhaltens. Ich glaube, das hat er wunderschön da entwickelt und auch artikuliert. Also das sind so diese Elemente, die mich da immer sehr eingeleuchtet haben. Deshalb lese ich immer wieder gerne bei Rothbard. Ich habe noch längst nicht alles gelesen und es wird mir wahrscheinlich in meinem Leben der Lesestoff nicht ausgehen mit Rothbard und vor allem das auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, sein großes Verdienst ist, dass er als Wissenschaftler solch liberale Ideen irgendwie als wissenschaftliche Erkenntnis weitergeführt hat und dann zum Schluss gebracht hat, dass es gibt den Staat, es gibt das Recht und dass er gesehen hat, dass es nicht einfach darum geht, da irgendwie eine Symbiose oder eine Optimierung hinzukriegen, sondern das aus wissenschaftlicher Erkenntnis heraus. Man sagen muss, das ist ein Widerspruch. Also wenn es nach Staat geht, ist das nicht nach Recht. Mit anderen Worten, wenn es nach den natürlichen Verhaltensgesetzmäßigkeiten geht, die eigentlich immer am stärksten sind letztlich, dann ist das ein Widerspruch zum Staat. Er hatte wohl geglaubt und gehofft in gewissen Büchern von ihm, er hat so ein libertäres Manifest auch mal geschrieben, dass er große Hoffnungen hatte, schon ein paar mal 10 Jahre her ist jetzt das, dass es wirklich die befreiende Wende jetzt bald gibt. Möglicherweise wäre er enttäuscht, wenn er jetzt heute in die Welt schaut, aber man kann ja die Zuversicht behalten und weil es eben natürliche Verhaltensgesetzmäßigkeiten sind, auf die er immer Wert gelegt hat, werden sie vielleicht so stark sein wie die Gesetzmäßigkeit des Gravitationsgesetzes. So viel meine Überlegungen, meine Damen und Herren, zu Murray Rothbard, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre.